Christen, es bietet sich natürlich alles, was ihr tut, soll aus Liebe geschehen. Und dann endet dieser Vers oder diese Aussage mit einem Ausrufezeichen. Und ein Ausrufezeichen ist in der Regel dazu da, nicht nur um eine laute Aussage zu markieren, sondern vor allem um aufzuzeigen, dass es sich um eine Aufforderung handelt. Also wir haben hier in 1. Korinther 16, Vers 14 eine Aufforderung. Diese Jahreslosung soll uns nun mindestens ein Jahr lang begleiten und wir dürfen auch das schöne Bild am Eingang jeden Sonntag dann genießen. Aber ich hoffe, dass wir aus den heutigen Überlegungen mitnehmen, dass diese Aufforderung, die hier in 1. Korinther 16 steht, uns eigentlich sehr wahrscheinlich viel länger beschäftigen soll und sollte. Wir hatten schon 2019 eine ähnliche Jahreslosung aus dem Römerbrief und dort hat es geheißen, suche Frieden und jage ihm nach. Und heute oder im 2024 haben wir alles, was ihr tut, soll aus Liebe geschehen. Wir möchten nun diesem Vers etwas auf die Schliche gehen oder den besser verstehen. Wir werden zuerst den Vers im sogenannten Face Value zum Face Value anschauen. Das heißt, mal schauen, was sagt der Vers eigentlich aus. Dann wollen wir den Kontext verstehen, wo ist dieser Vers, steht dieser Vers und was können wir daraus lernen. Wir möchten dann auch die Bedeutung verstehen dieser Liebe, die hier angesprochen ist, und auch diskutieren, wie wir mit dieser Aufforderung, mit diesem Ausrufezeichen umgehen können. Beginnen wir also und steigen direkt ein und nehmen diesen Vers mal in seiner Grundausnahme, Aussage. Offiziell heißt es, wie hier auf dem Plakat links, alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Die Basisbibel, die ja auch uns sehr ans Herzen gelegt wird von Simon, eine neue, auf der Luther-Übersetzung basierende Bibel, die sagt etwas sehr prägnant, alles, was ihr tut, soll aus Liebe geschehen. Wenn wir ins Englische gehen, dann profitieren wir von dieser Kompaktheit dieser Sprache und ich zitiere diesen Vers von der New International Version, da heißt es ganz kurz und bündig, do everything in love. Do everything in love. Sehr kompakt. Deutsch ist immer so lang und in Englisch kann man es sehr treffend sagen. Englisch hat auch für ein deutsches Wort meistens sehr viele unterschiedliche Worte, welche die einzelnen Aspekte dieser Worte auf den Punkt bringen. Und hier können wir einfach mitnehmen und ich glaube, das ist sehr wichtig, do everything in love. Das kann sogar ich mit einem kleinen Hirn, kann mir das auswendig lernen. Aber wir gehen jetzt zurück zum Deutschen und da steht alles. Oder? Alles, was ihr tut, so beginnt dieser Vers. Oder? Und damit merken wir schon, aha, wir haben es hier nicht mit einzelnen Dingen zu tun. Tut dies, zum Beispiel diese Blumen, tut die mit Liebe pflegen, ja, und dann den Boden reinigen, sollen wir das wie jetzt machen? Aber wenn wir diesen Vers nehmen, so wie er da steht, sollen wir auch den Boden reinigen in Liebe. Also wir sollen alles in Liebe oder aus Liebe tun. Und das ist die Aufforderung von Paulus an die Korinther. Und in diesem Alles sind also nicht nur die Taten wie Blumen pflegen oder Boden reinigen gemeint, sondern das Alles geht noch viel weiter. Es sind nicht nur Taten angesprochen, sondern es sind Gedanken angesprochen. Alles soll aus Liebe geschehen. Nicht nur die äußerlichen Dinge, sondern auch die Dinge, die vielleicht nicht so vordergründig geschehen. Und jetzt heißt es aber da nicht nur alles, was ihr tut, sondern wenn da steht, soll aus Liebe geschehen, dann wird hier die Motivation, quasi die Triebfeder hinter diesem alles, was wir tun, steht da. Also alle diese Triebfeder ist die Motivation. Und in diesem Punkt der Triebfeder aus Liebe etwas zu tun, ist uns ja Gott schon vorausgegangen. Da heißt es nämlich prominent im Johannesevangelium im 3. Kapitel, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und was steht als Triebfeder am Anfang? Gott hat die Welt so sehr geliebt. Und da verstehen wir, was in diesem Vers drin steckt. Unsere Liebe soll die Motivation, der Antrieb sein für alles, was wir tun, denken und so weiter. Ja, und da sehen wir, dass das sehr weit geht. Und deshalb wollen wir diese Dimension etwas besser verstehen. Und dieser Vers ist ja in 1. Korinther 16, Vers 14 geschrieben. Und das ist das letzte Kapitel dieses ersten Korintherbriefes, also dieses Briefes von Paulus an die Korinther. Es ist eigentlich Teil der Schlussworte. Und so in einem Schluss, wenn wir da zu einem Ende kommen bei einem Brief, sagen wir ja und ich wünsche dir noch einen schönen Tag und im Übrigen sowieso alles Gute und tschüss jetzt. Das ist doch auch so ein bisschen wie ein Mail aufhört. Irgendwie müssen wir die Kurve zum Schlusspunkt finden. Und dieser Vers könnten wir nun als eine solche Floskel abtun. Ja, der Paulus musste noch ein bisschen schöne Worte machen und noch Abschied nehmen und dann will ich wieder zu euch kommen. Also so diese allgemeinen Haushaltsaussagen, die da gemacht werden. Aber nein, es geht eben um viel mehr. Dieser Vers ist zwar sehr schnell zu rezitieren, do everything in love, können wir sehr schnell sagen, aber es hat bei uns, bringt es eine Sache auf den Punkt, nämlich die Motivation in unserem Leben. Und um diesen Aspekt etwas vertiefter zu verstehen, ist es sehr hilfreich, wenn wir ein bisschen den Hintergrund eben dieses Korintherbriefes verstehen, der zu diesem Thema Do Everything in Love nicht nur in den Schlussworten so quasi als Floskel des Abschlusses erwähnt, sondern es ist ein zentraler Teil dieses Briefes. Und deshalb wollen wir zuerst einmal noch Korinth ein bisschen verstehen. Wir haben links einen kleinen Ausschnitt aus der Landkarte, wo Korinth liegt, nämlich am diesem Isthmus, an dieser Meerenge zwischen dem Festland von Griechenland und dem Peloponnes, welche ja eine Halbinsel ist. Heute ist es eigentlich eine Insel. Wir sehen das ja da rechts am Bild. Das hier ist der Peloponnes und das ist das Festland. Da hat man mittlerweile in diesen Isthmus, in diese einige wenige Kilometer lange Meerenge, hat man einen Kanal eingegraben und man könnte sagen, diese Metallbrücke ist der Grund, weshalb dass es eine Halbinsel ist und nicht eine ganze Insel. Sonst wäre es eine ganze Insel. Aber wir wollen nicht das sehen, sondern wir haben in der Bibel diese Korinther, lernen wir kennen, als eine Stadt, als Bewohner einer Stadt, welche eine wirtschaftliche Blüte hatte, an einem strategisch sehr zentralen Ort gelegen ist, weil man, wenn man die Waren zum Beispiel hier hinbringen musste, von hier hätte man bis zu 350 Kilometer mehr Seeweg übernehmen müssen, als wenn man es hier über diese Meerenge verladen kann. Und deshalb ist Korinth eine Stadt gewesen, die hat floriert als Wirtschafts- und Handelsstadt. Und so waren auch die Leute geprägt. Das waren also nicht Bauern im Hochland und Hirten, sondern das waren Wirtschaftsleute. Das waren Griechen, hatten eine große Akropolis, wie wir hier sehen, nicht so ganz dominant wie die in Athen. Aber es war eine antike Stadt und es war natürlich auch dort ein Tempel der Aphrodite, in dem fleißig Hurerei betrieben worden ist. Also eine Weltstadt. Und das ist jetzt deshalb wichtig, weil wir verstehen wollen, was war deren Problem und wie adressiert der Paulus dieses Problem. Der Paulus ist im Rahmen der zweiten Missionsreise das erste Mal nach Korinth gekommen. Er war dann 18 Monate da. Und der Paulus hat dort zwei Personen, den Aquila und seine Frau Priscilla, kennengelernt. Die waren von Rom weggegangen oder mussten weggehen. Und die hatten den gleichen Beruf wie er. Sie waren Zeltmacher und sie haben da vieles gemeinsam gemacht. Und das Evangelium, das Paulus verkündet hat, wurde auch angenommen. Zum Beispiel hat auch der Synagogenvorsteher sich bekehrt. Und das können wir alles nachlesen in Apostelgeschichte 18, eine sehr interessante Geschichte. Und dann geht Paulus weg, zuerst nach Ephesus, und mit ihm gehen Aquila und Priscilla auch. Und Aquila und Priscilla sind dann in Ephesus geblieben, weil der Paulus weitergegangen ist, und er ist dann später nach Ephesus gekommen und hat dieser Gemeinde in Korinth einen Brief geschrieben, weil er nämlich sehr viele Missstände dort entdecken musste oder von denen ihm berichtet worden sind. Und das lesen wir zum Beispiel in 1. Korinther 3, in den Versen 3 bis 9. Da war nämlich Eifersucht und Zank unter ihnen. Da war ein Apollos, der eben zuerst in Ephesus war und von dem Aquila und Priscilla viel zu sagen hatten, und der ist dann nach Korinth gegangen. Und der hat sich dort, ist ein imposanter Lehrer der Bibel gewesen, er hat sich da auch betätigt. Und dann ist natürlich die Frage aufgetreten, ja, was ist jetzt wichtiger, der Apollos oder der Paulus, der auch schon 18 Monate bei uns ist, wie ist jetzt das? Und das ist ein großer Streit in Korinth entstanden, wer ist jetzt der Größere und wer ist der Einflussreichere und wer hat die bedeutenderen Worte. Das ist die Prägung dieser Gemeinde in Korinth gewesen. Eine sehr weltliche Prägung, unter der wir auch leiden. Und diese Frage hier ist symptomatisch. Und was hat jetzt der Paulus eben gesagt? Er hat gesagt, Vers 5, was ist nun Paulus oder was ist Apollos? Was ist der Paulus? Was sind das für Menschen, oder? Und dann sagt er ganz klar, ich habe gepflanzt, das war auch so, er hat ja zuerst dort gedient. Der Apollos hat begossen, er hat vielleicht die gleichen Dinge nochmals gesagt, vielleicht hat er sie etwas anderes gesagt, oder? Aber jetzt kommt der wichtige Punkt, aber Gott hat das Wachstum gegeben. Und deshalb ist Gott derjenige, der der Verherrlichung bedarf und nicht der Mensch. Und das musste unter anderem der Paulus den Korinthern klar zum Verstehen geben. Und dann geht dieser Brief auf verschiedenste Fragen ein, der Lehre, ja, ist jetzt die Entrückung schon geschehen oder wie wird das Ganze laufen, was ist die Stellung von Zeichen und Wundern. Das ist kapitelweise dargestellt, aber dann finden wir einen zentralen Punkt, der wieder den Link macht zu unserer Jahreslosung heute. Da ist nämlich dieses sogenannte Kapitel der Liebe, 1. Korinther 13, wo wir jetzt ein bisschen weiter hineintauchen wollen. Und eben ein Problem der Korinther war, dass sie sehr viel Wert auf die sogenannten Geistesgaben gelegt haben, und da hat es Leute, die hatten Geistesgaben und die sind dann angesehener gewesen und verehrt geworden, und andere hatten weniger Geistesgaben, und da heißt es dann sehr schnell, ja, dessen Glaube ist halt etwas weniger stark, deshalb hat er diese Gaben nicht. Ihr seht, das ist alles in Korinth abgegangen, und das geht in vielen Gemeinden heute auch so, dass man Leute beurteilt, ja, der hat einen edleren Ton, der singt schöner, der predigt besser. Und da können wir eines nur sagen, 1. Korinther 3, alle haben alles nur von Gott, denn Gott gibt das Wachstum. Und nicht der Apollos ist der Bessere oder der Paulus ist der Bessere oder der Hinz oder der Kunz ist der Bessere, sondern wir sind sowieso alles nur begnadigte Sünder. Und das musste der Paulus den Korinthern beibringen. Und ein wesentlicher Teil, wie er dies gemacht hat, ist eben dieser 1. Korinther 13. Und das wollen wir uns einfach auch im Herz zergehen lassen. Da heißt es in Vers 1, wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht. Und jetzt sehen wir sofort den Link zu unserem 1. Korinther 16, Vers 14. Hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Selbst wenn ich in Engelzungen sprechen würde, wäre es ein tönendes Erz, wenn das nicht aus Liebe geschieht. Und wenn ich prophetisch reden könnte, also auch eine Geistesgabe damals, und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte, ja, wenn so einer hier auftreten würde, würden wir schon staunen. Und dann wären auch wir in der großen Gefahr, dem eine viel zu hohe Bedeutung zu geben. Aber selbst sagt er da, wenn das alles geschehen wäre und hätte der Liebe nicht, jetzt kommt die brutale Schlussfolgerung, so wäre ich nichts. Und mit diesen Illustrationen sehen wir, aha, es geht offenbar um etwas anderes, als um den Berg zu versetzen. Es geht um die Liebe, die dahinter ist. Do everything in love. Selbst wenn du den Berg versetzt, do it in love. Und dann geht ja dieser Brief, das ist ja so interessant, das sollte ja sowieso nicht schon fertig sein jetzt da. Und dann Vers 3, und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und meinen Leib dahin gäbe, kann man sagen, das ist ja Wahnsinn, jetzt gibt er sein ganzes Bankkonto und er gibt sogar noch seinen Leib. Aber es ist Eigennutz. Ah, was habe ich gedacht? Mich zu rühmen. Und hätte der Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Also wenn ich mal meine 100.000 Franken Erspartes aus der Pensionskasse spende und dann triumphierend durch die Stadt laufe mit einem Schild, sichtbar oder unsichtbar, Spender von 100.000 Franken, und ich suche die Ehre, dann ist es ein Problem. Weil vielleicht dann eben die Liebe fehlt. Und es ist nichts. Und so auf den Punkt bringt der Paulus dies hier. Dann geht es weiter. Jetzt charakterisiert er diese Liebe. Und wenn wir diese Verse lesen und in uns hineinschauen, dann müssen wir sagen, da haben wir schon noch etwas zu lernen. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, also sie geht eben nicht mit großen Worten durch die Stadt. Sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Wenn wir uns jetzt da mal einfach in diesem Vers nicht öffentlich, aber persönlich überlegen, dann kommen wir flacher raus als eine Briefmarke. Sie ist, wo bin ich, sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Und das sind schon heftige Worte. Ich glaube, das sagen zu können für jeden von uns hier drin. Weil da müssen wir sagen, wir haben noch Aufholpotenzial. Und das Kapitel schließt ab, Roundup könnte man auf Englisch sagen, mit dem Vers 13, wo Paulus sagt, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Glaube, Hoffnung, Liebe, die größte aber von diesen ist die Liebe. So. Das ist 1. Korinther 13. Und jetzt gehen wir in Gedanken schon wieder zurück zu unserem Vers Do everything in love, haben wir jetzt gehört. Und jetzt haben wir hier die Definition gesehen, was Liebe ist. Und jetzt sagt vielleicht manch einer, aber was mache ich jetzt, wenn ich zum Beispiel wütend werde? Ich werde einfach wütend, ist doch ein Mist, oder? Ich sollte alles in Liebe tun und sogar sollte ich diese Liebe praktizieren, wenn Dinge falsch laufen. Was machen wir jetzt, wenn Dinge falsch laufen? Zum Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel, das wir alle sicher auch kennen, Mitarbeiter, Kollegen von uns verhalten sich objektiv einfach falsch. Sollen wir jetzt einfach sagen, ach, ich liebe dich, vergiss es, oder? Sie pisaken einem, sie beleidigen einem, sie wirken einem entgegen und sagen wir einfach, Kollegen rund um uns herum oder Menschen verhalten sich objektiv falsch und dieses Objektiv können wir jetzt kaum beschreiben, aber wir können mal sagen, selbst Gott würde sagen, das ist wirklich falsch, oder? Sind ja nicht wir, die alles beurteilen können. Aber wir nehmen an, wir haben den großen Gott, der sagt, das, was der macht, ist wirklich falsch. Und wie verhalten wir jetzt uns in so einer Sache? Do everything in love. Aber so einfach wäre es nicht. Wenn wir die Bibel betrachten, merken wir vielmehr, wie wir uns da zu verhalten haben. Sollen wir schweigen und in Liebe ertragen und nichts sagen? Nun, die Bibel löst uns dieses Problem eben auf. Und das erste Vorbild in dieser Hinsicht ist Gott selber. Wir haben objektiv Gott ins Angesicht geschlagen. Wir haben gesündigt. Seit Adam und Eva ist das die Not dieser Welt. Und jetzt haben wir in Johannes 13, Vers 16, ja diese Sache, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Also er hat sie geliebt, das ist seine Motivation. Dass er seinen einzigen Sohn gab. Und jetzt kommt die Handlung. Gott hat nicht gesagt, ja, vergessen wir das mit dieser Sünde. Er konnte es nicht einfach vergessen. Die Sünde musste gelöst werden. Und die Lösung für das Sündenproblem ist nicht, dass wir es unter den Tisch wischen, sondern die Lösung ist, dass Gott die Welt geliebt hat, do everything in love, ist uns mit bestem Vorbild vorausgegangen. Und er hat seinen einzigen Sohn gegeben, nicht einen von 100, sondern seinen einzigen Sohn hat er gegeben. Ich glaube, da habe ich auch noch eine Bibelstelle, ja. Das kommt dann noch, aber das können Sie leider. Also Johannes 3, Vers 16 heißt, Gott hat so sehr die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also die Triebfeder war Liebe und er hat gehandelt. Er hat es sich etwas kosten lassen. Und auch der Paulus ist uns ein Vorbild. In dieser Frage, sollen wir denn alles, was schief geht, einfach tolerieren, gutheißen, totschweigen, unter den Tisch wischen? Der Paulus, und das ist ja gerade bei den Korinthern sehr deutlich geworden, er hat die Punkte beim Namen genannt. Er hat gesagt, das geht nicht, liebe Freunde. Und das geht nicht, liebe Freunde. Und was auch interessant ist, er hat immer alles begründet. Er hat erläutert, weshalb es nicht geht. Und aus dem Grund haben wir vorher auch diese wichtige Passage aus 1. Korinther 3 betrachtet. Da legt er da, lieber Freund, der Apollos hat etwas Gutes getan, der Paulus hat etwas anderes Gutes getan, aber Gott hat den Deckel drauf gemacht. Und deshalb, liebe Freunde in Korinth, müsst ihr nicht diese Menschen verehren, sondern gebt die Ehre Gott. Der Paulus hat alle seine Aussagen sauber begründet, der Petrus auch. Ich liebe diese Pfingstpredigt von Petrus, wo er eine Herleitung der ganzen Heilsgeschichte gemacht hat. Hat nicht einfach gesagt, bekehrt euch, sondern er hat erläutert, was ist geschehen. Deshalb bekehrt euch. Und konkret jetzt für uns am Arbeitsplatz, der andere, der ärgert uns. Schweigen wir ihn zu Tod, schneiden wir ihn, leben wir ihm zu Leid, das sind natürlich rhetorische Fragen. Oder schweigen wir alles tot, sagen, komm, einfach schweigen, lieb sein. Nein, wir können sagen, lieber Freund, das geht nicht. Aus dem, dem und dem Grund. Oder siehst du es anders? Vielleicht liege ich falsch, dann erklär mir mal, was du machst. Und das sind schwierige Dinge. Ich sage euch, ich habe zurzeit im Berufsleben eine Konstellation, wo ich jeden zweiten Tag mit dieser Herausforderung zu arbeiten habe. Und es ist eine schwierige Lehre, da durchzugehen. Aber der Paulus ist uns ein Vorbild und deshalb wollen wir auch von ihm lernen. Und jetzt kommen wir zu diesem ersten Johannesbrief, das ist also nicht das Johannesevangelium, sondern der erste Johannesbrief. Und dort haben wir sehr zentrale Aussagen, die uns helfen, mit unserer Herausforderung umzugehen. Da heißt es in Kapitel 4, ab Vers 19, wir lieben, weil er, also Gott, uns zuerst geliebt hat. Also, wenn wir jetzt aufgefordert werden, do everything in love, sage ich, Donnerwetter, ich habe diese Liebe nicht. Und hier haben wir die Anleitung, wie wir die Liebe bekommen, indem wir uns an Gott wenden. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und das ist auch das, die beste Remedur in jeder Konfliktsituation, zum Beispiel mit der Ehefrau. Alle Probleme sind nur noch wenig gewichtig, wenn man merkt, die andere Person hat einem lieb. Die Liebe bringt viele Probleme zu einem Ende. Natürlich muss man dann vielleicht auch mal noch etwas an sich ändern, dass etwas nachhaltig ist. Das soll ja dann auch aus Liebe geschehen. Aber wir haben hier eine Anleitung, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner, auch wieder knallhart. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Und da sehen wir eine Kausalität, also eine Folge unserer Liebe ist, dass andere auch lieben können. Gott hat uns geliebt, deshalb können wir lieben. Und das ist das, was wir mitnehmen wollen. Die Jahreslosung 2024 sagt also, alles, was ihr tut, soll aus Liebe geschehen, Ausrufezeichen. Das ist eine Aufforderung und das kann uns eben in Bedrängnis bringen. Ich kann sagen, ich will oder kann das nicht leisten. Ich kann es einfach nicht. Und ich glaube, wir verstehen jeden hier drinnen, der sagt, ich kann das nicht einfach tun. Aber da endet eben die Geschichte nicht, sondern jetzt kommt unser Projekt, dass wir nicht nur ins 2024 mitnehmen wollen. Nämlich das Projekt, dass Gott uns in diesem Punkt wesensverändern muss. Es braucht eben diese Umgestaltung unseres Wesens. Das ist auf dieser Erde nie wirklich komplett möglich. Wir sündigen aus diesem Grund täglich x-mal. Und deshalb freuen wir uns, dass irgendwann mal dieses Sündigen auf dieser Erde ein Ende hat und wir mit einem neuen Ewigkeitsleib von Neuem geschaffen sein dürfen. Wir haben eine Wiedergeburt, wenn wir an Jesus Christus glauben, heißt das, dass wir zu neuem Leben wiedergeboren werden, und schon jetzt dürfen wir von Gott eine Veränderung von uns erbitten. Also wenn es heißt, do everything in love, oder wie die Jahreslosung auf Deutsch heißt, alles, was ihr tut, soll aus Liebe geschehen, dann ist das eine riesige Aufforderung an uns. Aber eine Aufforderung, mit der wir nicht alleine gelassen werden, sondern die uns vielmehr zu Gott treiben soll. So dass wir ihm sagen, weißt du, allen Mist, den ich dir bekannt habe, war primär eigentlich äußerlicher Mist. Aber jetzt kommen wir ans Eingemachte. Mein Problem ist mein Herz. Mein Problem ist, dass ich lieben sollte und es nicht tun kann. Mein Problem ist, wenn ich dies oder jenes tue, unmittelbar oder untrennbar kommt Stolz auf. Das ist ein Problem. Aber wir können es selber nicht lösen. Jedoch haben wir einen Gott, zu dem wir mit diesen Punkten gehen können. Und deshalb ist dieser Vers, so kurz er ist, Deutsch etwas länger, soll uns ein Mahnmal sein. Auch jeden Sonntag haben wir die Gelegenheit, wieder daran erinnert zu werden, an der Wand, mindestens dieses Jahr. Aber ich glaube auch, dass das Projekt länger geht als ein Jahr. Wir haben hier ein Megaprojekt vor uns. Und ich glaube auch, die allermeisten kennen das, weil sie schon an diesem Projekt arbeiten. Und nehmen wir diese Jahreslosung nicht als Anklage, nicht als Aufforderung, die uns in die Verzweiflung bringt, sondern nehmen wir diese Jahreslosung als Schwung mit, wo wir sagen, unsere Handlung soll geprägt sein von deiner Liebe, Herr. Und deshalb möchte ich jetzt auch viel mehr, viel intensiver darum beten, dass ich in dieser Liebe gefunden werde. Und erfüll du mein Herz mit deiner Liebe, damit ich diese Kraft habe. Und ich glaube, die Bibel redet ja von der Endzeit, und wir sehen heute viele, viele Hinweise, dass wir relativ nahe an diesen Punkten sind. Aber wir sind noch nicht da, und wir haben wahrscheinlich noch ziemlich viele Herausforderungen. Umso mehr brauchen wir Gott, der uns durch und durch prägt von dieser Liebe. Und das ist ein Projekt bis an unser Lebensende, würde ich mal sagen. Und weil das so zentral wichtig ist, wollen wir auch jetzt gemeinsam stille werden und noch für diese Dinge beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diese sehr klare Jahreslosung, die wir gerne mitnehmen in dieses Jahr und über das Jahr hinaus. Aber wir kommen vor dich, Herr, jetzt auch und möchten dir sagen, dass wir eben aus eigener Kraft überhaupt nicht in der Lage sind, diese Dinge auch so zu tun, wie sie da geschrieben stehen. Deshalb flehen wir dich an. Herr Jesus Christus, wir flehen dich, Gott, an, dass du unsere Wesensart veränderst, dass wir diesen Vers mehr und mehr oder zumindest einfach schon mal im Stückwerk entsprechen können, dass die Motivation dessen, was wir tun, die Liebe ist, die Liebe zu dir, die Liebe zu den Mitmenschen. Und wir bitten darum, dass du uns hier Kraft schenkst, dass du uns bewusst machst, was das alles heißt, dass du uns hier hineintauchen lässt in diese Aussagen, gerade auch vom 1. Korintherbrief, wo so vieles über die fehlende Liebe, aber auch über die Liebe selber gesagt wird. Und deshalb ist dieser Schlussvers oder dieser Vers aus den Abschlussworten von Paulus ist nicht einfach eine Floskel, sondern wir möchten es mitnehmen, do everything in love. Alles soll aus Liebe geschehen, das soll unsere Motivation sein. Und wir bitten dich innigst, dass du uns hierzu veränderst und Kraft schenkst. Danke, dass wir das in dieser Offenheit zu dir bringen dürfen. Amen.